ARD Sounds.
Ja, am Wochenende ist wieder Bundesliga, aber vor der Bundesliga ist erstmal nach der Champions League. Wir sind natürlich noch unter den frischen Eindrücken dieser Auftritte der deutschen Mannschaft in der Champions League. Die Machtdemonstration der Bayern gegen Bergamo und dann dieses doch ja irgendwie überraschende 1:1 von Leverkusen gegen Arsenal. Was hat dich mehr überrascht?
Leverkusen auf jeden Fall. Also bei den Bayern habe ich mir so nach einer Viertelstunde gedacht, ach so muss man gegen Bergamo spielen, dann funktioniert das. Aber bei Leverkusen, die hätten das Spiel ja eigentlich gewinnen müssen. Also für mich ist das kein Elfmeter und dann gehst du da mit einem 1-0 aus dem Hinspiel raus. Das ist schon krass.
Haben natürlich trotzdem keine Chance im Rückspiel, glaube ich. Auch mit einem 1:0
wahrscheinlich nicht.
Wäre das Weiterkommen schwierig, aber das tut der Bayer-Seele, glaube ich, richtig gut.
Und das nimmst du mit ins Wochenende dann.
Und wie praktisch, dass Bayern und Bayer am Wochenende gegeneinander spielen und darüber werden wir sprechen. Jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserer Vorschau-Folge auf das Bundesliga-Wochenende. Anne Hild sitzt an meiner Seite.
Hi.
Ich bin Tobi Schäfer. Anne, es gibt verschiedene Themen in der Bundesliga. Nachher natürlich der Abstiegskampf, ein ganz, ganz spannendes Ding. Da reden wir drüber. Aber wir fangen wirklich mal oben an in der Tabelle. Also wir müssen nicht über die Meisterschaft reden, aber über den Kampf um die Champions League. Und da ist Bayer Leverkusen ja irgendwie auch noch mittendrin. Jetzt haben sie den Kracher am Samstagnachmittag schon. 15:30 ist das Spiel. Ne? Mhm. Sonst waren die Spiele Leverkusen-Bayern eher immer das Topspiel. Deswegen jetzt auch zu sehen dann in der Sportschau im Fernsehen, als kleiner Hinweis schon mal, für beide ist es eben das Spiel jetzt im Champions League Sandwich und ich finde für Leverkusen ist es eigentlich das viel wichtigere Spiel als jetzt die Spiele gegen Arsenal.
Ja, ich bin auch mal voll gespannt, wie viel Bayern da durchrotieren wird, also ob die auch jetzt in der Liga so ein bisschen in den Schongang gehen, wobei sie ja in der Champions League eigentlich auch im Rückspiel sagen können. Ich habe gelesen, man könnte sogar die Dortmunder Mannschaft antreten lassen und die würde das nicht verlieren, ganz böse. Und bei Leverkusen, ja, du musst dich voll drauf konzentrieren und du hast Grimaldo ja gestern Abend gesehen, der ist, also der wäre schon sehr gerne relativ früh ausgewechselt worden, hatte ich den Eindruck, der konnte nicht mehr. Der hat ja schon nach dem Wochenende gesagt, dass sie alle müde sind und dann hast du halt so ein Spiel dazwischen.
Also wir haben es gesagt, emotional bringt dich das natürlich jetzt weiter, aber es kostet Kräfte. Das war immer mal wieder auch ein Thema bei den Leverkusen, dass sie halt einfach unfassbar viele englische Wochen ja auch hatten und haben und dass es so ein bisschen auf die Körner geht. Und wenn wir uns die Tabelle angucken in der Liga, also man will ja schon noch wieder in die Champions League einziehen. Jetzt ist man aktuell 3 Punkte hinter Platz 4. Das klingt erstmal viel, aber Stuttgart und Leipzig nehmen sich an diesem Wochenende ja die Punkte weg. Also da ist noch alles irgendwie möglich. Allerdings Leverkusen in Spitzenspielen, 5 von 6 Partien gegen die oberen Teams haben sie verloren. Also klar, Arsenal war jetzt der Gegenbeweis, aber gegen die Bayern, das ist natürlich schwierig.
Ja, ich habe auch mal unsere Reporter gestern Abend, die im Stadion waren, also Luise Kropf und Armin Lehmann, gefragt. So, ey, wenn Leverkusen das nochmal genauso auf den Platz bringt wie heute, haben die eine Chance? Nee. Also die waren sich einig, das wird nichts mit Punkten gegen die Bayern, weil Leverkusen eben mit den Top-Teams solche Probleme hat. Man könnte natürlich aus Leverkusen sich darauf hoffen, dass der 5. Platz auch reicht. Da ist Deutschland aber jetzt ja in der Tabelle erstmal abgerutscht auf Platz 3, was ja dann nicht bedeuten würde, dass es einen zusätzlichen Champions-League-Platz geben wird. Kann sich aber heute Abend auch schon wieder ändern.
Aber die Leverkusen haben natürlich einige Leute in ihren Reihen, die wirklich herausragen. Kofane jetzt zuletzt, in den letzten 3 Spielen mit 4 Torbeteiligungen. Wir reden immer wieder über Ibo Maser, der einer der Spieler der Saison ist bei Bayer auf jeden
Voll.
Fall.
Voll. Also, und das überrascht mich so sehr, weil der ja von der Hertha kam aus der 2. Liga. Dann war anfangs dieses Jahr, naja, falls Florian Wirtz geht, dann könnte Maser ihn ersetzen. Also viel zu viel Verantwortung für so einen jungen Spieler. Aber der hat halt richtig so seine Position gefunden und kann das Spiel von Leverkusen so krass verändern.
Und jetzt kommt es angeblich, ist er heiß umworben, also wahrscheinlich nicht nur angeblich, sondern er ist heiß umworben. Atletico Madrid bietet 35 Millionen. Mhm. Finde ich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen wenig für so jemanden. Er hat noch Vertrag bis 2030 bei Leverkusen. Er ist erst 20. Ich würde ihn erstmal behalten. Also ich glaube, dass du in 1-2 Jahren vielleicht sogar das Doppelte für ihn kriegen könntest.
Ja, du musst halt auch gucken, verändert sich die Mannschaft jetzt stark nochmal im Sommer oder schaffen sie es halt wirklich mit denen, die sie vergangenen Sommer geholt haben, was aufzubauen? Dann würde ich auch versuchen, ihn zu halten. Es kommt halt immer drauf an, wie hoch diese Angebote noch gehen. Und unser Kollege Vinny hat ja schon auf dem Insta-Kanal der Sportschau vorgeschlagen, wer ihn ersetzen könnte, nämlich Julian Brandt.
Ja, bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht von Julian Brandt ein bisschen zu viel verlangt ist. Ja. Zumal was Aufgewärmtes nie so gut schmeckt wie das Original. Und ich glaube, Julian Brandt sieht sich da auch nicht nochmal, weil dann würde er wieder mit einem Rucksack rumlaufen müssen, so wie in Dortmund. Ich schätze mal, Julian Brandt, können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen, der braucht mal irgendwo einen Verein, wo er nur Julian Brandt ist und nicht den ganzen Club tragen und ziehen muss. Und das geht wahrscheinlich nur im Ausland irgendwo. Also auch diese Nummer mit Bremen und Julian Brandt, abgesehen davon, dass Bremen tatsächlich eher sowieso noch eine zu tiefere Schublade ist für so jemanden wie mit der Qualität von Brandt. Aber noch ist Maza ja da. Jetzt freuen wir uns erstmal auf das Duell mit den Bayern am Samstag und müssen bei den Bayern noch kurz ein Verletzungsupdate geben. Jonas Urbich wird ja nicht spielen können. Der hat aber in Anführungszeichen nur eine Gehirnerschütterung. Also fällt jetzt nicht allzu lange aus. Aber Sven Ulreich darf mal wieder ran. Den haben wir lange nicht zwischen den Pfosten gesehen. Letztes Spiel für ihn 21. September 2024. Aber er ist natürlich der Ersatztorhüter par excellence. Also er nur Nummer 3 eigentlich bei den Bayern, wird möglicherweise auch seinen Vertrag verlängern. Hatte einen ganz schlimmen Schicksalsschlag zuletzt ja auch. Aber auf den ist dann Verlass, glaube ich. Ne?
Ja, glaube ich auch. Also ich finde generell auch die Ausfälle dann mit Musiala, mit Davis, das sind die Bayern ja schon gewohnt in dieser Saison, dass die beiden eben fehlen. Und Ulreich, also der wird jetzt nicht Unsicherheitsfaktor da werden.
Ja, beide Mannschaften also dann möglicherweise eher so ein bisschen im Schongang, weil danach dann die Champions League wieder ansteht. Und für Leverkusen das viel wichtigere Spiel zum Beispiel ja dann auch irgendwann, dann spielen sie in Heidenheim, dann spielen sie gegen Wolfsburg. Also da müssen sie dann wahrscheinlich die Punkte holen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Wir reden über die Kontrahenten im Rennen um die Champions League Plätze. Stuttgart-Leipzig treffen dann im direkten Duell aufeinander am Sonntag um 19.30 Uhr. Beide haben 47 Punkte, der VfB die etwas bessere Tordifferenz. Die beiden zweikampfstärksten Teams der Liga. Und jetzt ist es aber so, der VfB spielt erst noch in der Europa League. Das wissen wir jetzt noch nicht, wie das ausgeht. Das verändert ja möglicherweise immer ganz viel. Und vor allem, da kommen wir jetzt ja in die K.O.-Phase. Achtelfinale gegen Porto, das ist jetzt nochmal eine Geschichte, wo der VfB wahrscheinlich auch viel Körner und Gedanken rein investiert. Könnte zum Vorteil von Leipzig sein.
Ja, sowieso. Ich finde, du merkst in dieser Saison schon krass, dass Leipzig nicht international unterwegs ist. Es ist ja immer so ein Hin und Her. Brauchst du den Rhythmus als Team, dass es gewohnt ist, dann halt auch so viele englische Wochen zu haben, oder kannst du dich entspannt zurücklehnen und unter der Woche auf die Gegner vorbereiten? Und Leipzig zeigt ja, dass sie das super hinkriegen in der Saison. Und dass das, also Stuttgart hat ja schon einen Kader, wo du sagst, der ist dafür gemacht, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, und das haben sie ja auch gut hingekriegt mit den Rotationen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt eine Phase ist, wo man es schon merken wird.
Stuttgart hat 12 Pflichtspiele mehr als Leipzig. Wie fit die Leipziger sind, hast du zuletzt gesehen, haben sie Spiele drehen können, und auch sie haben eben diese Unterschiedsspieler. Jan Diomande jetzt schon mit 10 Toren und der ist erst 19. Ich habe mal rausgesucht, welche Spieler denn ähnlich gut getroffen haben in den jungen Jahren. Nur Lukas Podolski, Olaf Thon und Jadon Sancho waren bei ihrem 10. Saisontreffer noch jünger. Also da scheint sich das nächste Juwel anzubahnen. Dann gibt es gute Nachrichten, dass Schlager und Udraogo wieder im Mannschaftstraining sind und demnächst zurückkehren. Also Leipzig auf einem guten Weg in die Champions League. Wie schätzt du das ein?
Boah, ich finde es super schwierig vorherzusagen, wer die beiden Plätze dann hinter Dortmund und Bayern holen wird, weil ich glaube, Platz 1 und 2 sind schon relativ safe vergeben. Ich sehe Stuttgart da auf jeden Fall durch dieses Team, was sie geformt haben, wirklich in der Pole-Position, weil du merkst halt, jeder läuft für den anderen. Da ist wirklich was so krass zusammengewachsen über die vergangenen Jahre ja schon, dass du auch mal mit Rückschlägen umgehen kannst, dass du es halt schaffst durch die ganzen englischen Wochen. Alle sind müde und trotzdem pushen die sich gegenseitig. Und sie wissen ja auch, da wartet jemand hinten dran. Und wenn der seine Sache gut macht, dann muss ich mich wieder anstrengen, um wieder in die Startelf zu kommen. Also deswegen Stuttgart auf jeden Fall und eigentlich Hoffenheim auch vor Leipzig.
Ja, und sie haben Dennis Undav, der trifft immer, und sie spielen eben zu Hause, ne? Das ist das große Fund beim VfB, zu Hause erst einmal verloren, nur auswärts zuletzt was liegen lassen gegen die kleineren Teams. Deswegen bin ich aber mal gespannt, wie das ausgeht, Stuttgart-Leipzig am Sonntagabend. Du hast gesagt, die anderen Champions-League-Plätze, die ersten beiden sind schon weg, das ist natürlich vorne klar die Bayern und Dortmund auch auf 2. Dortmund spielt jetzt gegen Augsburg. Am Samstag, da denkt man irgendwie, ja, das hat Freundschaftsspielcharakter, da geht es jetzt gar nicht mehr um so viel. Aber Augsburg zum Beispiel nur 4 Punkte hinter Platz 7 in der Tabelle. Also da fragt man sich ja schon, geht da vielleicht noch was Richtung Europa, weil Platz 7 reicht ja dann möglicherweise?
Ja.
Oder wäre das zu viel des Guten?
Ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Und dann bin ich wieder beim Thema, ich warne ja immer davor, wenn Mannschaften, die jetzt nicht so ultra gefestigt sind, in den europäischen Wettbewerben unterwegs sind, weil du hast genug Beispiele. Mainz ist diese Saison unten reingerutscht. Du hast Heidenheim gehabt, du hast Union gesehen. also ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Die sollen einfach ihre solide Saison spielen. Sie sind halt leider zurück in diesem graue Maus-Image und irgendwo im Tabellenmittelfeld. Kein Kampf um den Klassenerhalt, aber internationales Geschäft immer so ein bisschen in Reichweite und am Ende reicht es dann eben nicht. Ich weiß halt nicht, wie viel Freundschaftsspiel das wirklich wird, weil Augsburg den BVB ja schon auch gerne mal geärgert hat in der Vergangenheit.
Ja, stimmt. Da gibt es Geschichten, die möglicherweise nochmal aufgearbeitet werden sollten. Es ist auch das Duell von Nico Schlotterbeck gegen Kevin Schlotterbeck, also das Brüderduell.
Es könnte ja sogar sein, dass die bei der Platzwahl beide vorne stehen dann.
Genau, und es ist eben das neuntletzte Spiel für den BVB von Julian Brandt. Da haben wir jetzt noch gar nicht so episch drüber gesprochen. Ich finde das irgendwie schade. Ich mag den total gerne. Jetzt haben wir es eben schon angerissen, wo er dann vielleicht hingeht. Also ich sehe den wirklich nicht in der Bundesliga.
Nee, ich sehe den tatsächlich auch nicht in der Bundesliga. Mein erster Gedanke war auch Italien. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil ich glaube, er ist kein Typ für den englischen Fußball. Da sehe ich ihn jetzt nicht in der Premier League. Spanien müsste er dann halt auch zu einem Team, das schon die Chance hat, international mitzuspielen, weil ich glaube, das ist schon noch sein Anspruch. Und deswegen Italien, hast du einfach ein ruhigeres Umfeld, was die deutschen Medien angeht.
Stattdessen hat der BVB mit Felix Metscher aber verlängert. Mhm. Das war jetzt die große Geschichte. Also er soll da Teil dieser Achse sein, um die man dann vielleicht einen Umbruch baut oder einen Neuanfang startet. Und jetzt empfängt man erstmal Augsburg. Ich glaube, der BVB wird das Ding aber auch gewinnen. Also sprich, der BVB ist einfach zu stabil. Ne? Sie haben gerade zu Hause da eigentlich jetzt nicht so große Schwierigkeiten gegen Augsburg, die auswärts sowieso sehr schwach sind, nur 10 Punkte geholt haben. Da ist Claude Maurice zwar wieder zurück, aber ich glaube, das wird nicht reichen, um da was zu holen.
Nee, also gehe ich mit. Man hat ja am vergangenen Wochenende schon so einen Spannungsabfall beim BVB gesehen. Ich glaube, dass Niko Kovac das nicht nochmal durchgehen lassen wird. Dafür ist er einfach zu streng als Trainer. Und eigentlich war der BVB ja meistens am besten, wenn es quasi um nichts geht. Also wenn man ihnen entweder nichts zugetraut hat oder wenn halt so alles schon verspielt war. Vielleicht kommt er dann auch nochmal auf ein paar Punkte an die Bayern ran. Aber die Saison ist ja eigentlich komplett durch auf allen Ebenen.
Genau, Dortmund also so gut wie sicher in der Champions League. Ein weiteres Team fehlt noch, was sich Hoffnung macht, und zwar die TSG Hoffenheim. Die spielt um die Champions League und jetzt am Wochenende ist sie aber auch natürlich irgendwie am Abstiegskampf beteiligt, weil sie halt gegen Wolfsburg spielen. Und dann blicken wir doch jetzt erstmal in den Abstiegskampf und auf die Tabelle. Die sollte man sich wirklich mal zu Hause hinhängen und gucken, wie spannend das ist. Also HSV und Union auf 10 und 11, noch relativ komfortabel, finde ich. Und dann ab Platz 12 beginnt dann der Kampf um die Vermeidung der Relegation, vielleicht nennen wir es einfach mal so. Also Gladbach, Bremen, Köln, Mainz und St. Pauli innerhalb von nur einem Punkt und auf dem ersten Abstiegsplatz dahinter dann eben Wolfsburg, 4 Punkte schon dahinter. Und Heidenheim, die sehen es ja selber schon ein, sind dann wohl schon abgestiegen. Dann reden wir doch über Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim. Also Hoffenheim in dieser Saison so gut wie noch nie und Wolfsburg so schlecht wie noch nie. Und jetzt ist eben Dieter Hecking da. Ja. Jetzt der älteste Trainer der Liga, vorher war es Urs Fischer. Ich habe mal geguckt, wer ist der drittälteste? Wüsstest du es so ad hoc?
Boah.
Das hat mich nämlich ein bisschen überrascht.
Die sind alle verdammt junge, wenn ich jetzt so durchgehe. Steffen Baumgart
vielleicht? Ja, tatsächlich Steffen Baumgart, gleicher Jahrgang wie Niko Kovac, aber Kovac ein bisschen jünger als Baumgart. Aber dass Steffen Baumgart jetzt der drittälteste Trainer der Liga ist, so hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, Dieter Hecking auf jeden Fall, da verlässt man sich also auf ganz viel Erfahrung, auf so ein bisschen Feuerwehrmann-Skills. Ich glaube trotzdem, das reicht nicht. Ich glaube, Wolfsburg liegt einfach so sehr in Scherben.
Das wird auch Dieter Hecking nicht aufheben können. Dass du dir den Trainer holst, der Bochum nicht vorm Abstieg bewahren konnte vergangene Saison. Also ja, der hat da viel bewegt, aber Bochum war auch eine ganz andere Mannschaft. Da war der Kader auch so zusammengestellt, dass er bereit ist für den Kampf um den Klassenerhalt. Das hast du ja in Wolfsburg gar nicht. Ich sehe es auch echt schwierig. Aber vielleicht überrascht er uns ja in Hoffenheim.
Also er wird sich das schon vorstellen können, weil er guckt natürlich auch auf den Kader. Und viele sagen ja auch immer, der Kader ist eigentlich zu stark. Guck dir mal die Marktwerte an. Aber da kann man eigentlich ganz schön einen Vergleich machen. Also das mit diesen Marktwerten, das ist wie mit der Abgasprüfung von Autos unter Werkstattbedingungen. So auf dem Rollband ohne Gegenwind und ohne Ballast sind die Emissionswerte top. Aber in der aktuellen Realität und mit den Umständen und mit dem Abstiegskampf und einer ungewohnten und ungeplanten Situation bringen dir die Marktwerte, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel.
Nee, und ich stelle es mir sehr viel schwieriger vor, den Fußballern, die es gewohnt sind, schönen Fußball zu spielen, sich durchzukombinieren und halt überlegen zu sein den meisten Gegnern, denen beizubringen, ihr müsst jetzt kratzen, beißen, kämpfen, laufen. Das ist ja ein ganz anderer Fußball, den du denen jetzt auf einmal beibringen musst.
Ja, und viele sagen ja auch in der Öffentlichkeit, wie sehr es in dem Verein eben nicht stimmt. Mhm. Dazu jetzt noch diese schlechten Zahlen von VW, das ist ja so ein bisschen Spiegelbild davon. Das heißt, da geht jetzt auch ganz viel darum, wie viel will VW da in Zukunft überhaupt noch investieren, weil das muss man sich natürlich jetzt auch ganz gut überlegen. Also das ist schon wirklich der Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte vom VfL Wolfsburg. Und wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das gut geht. Jetzt müssen sie da zur TSG Hoffenheim, die ja in so einer tollen Form sind. Also das könnte auch richtig böse enden da, finde ich.
Ich habe mal geguckt, die Hoffenheimer haben doch immer so Kampagnen vor den Heimspielen und dieses Spiel läuft unter Dorfplatz-Kerwe. Also Kerwe würde ich jetzt mal sagen, ist so Jahrmarkt, Kirmes halt. Und ich habe so gedacht, ja okay, wenn du die beiden Städte als Dörfer bezeichnen willst, aber irgendwie fand ich, hatten die zuletzt schönere Ideen.
Ja, vielleicht haben sie ein bisschen Mitleid mit Wolfsburg und wollen jetzt da nicht zu sehr anheizen vorher. Also ich glaube, sie werden das Spiel gewinnen. Sie sind ja auf dem Weg zum Rekord, zum Siegrekord. Haben jetzt 15 Mal gewonnen. Der Rekord unter Nagelsmann, das waren 16. Spielen ja auch noch in Leipzig und gegen Stuttgart, also die direkten Duelle, wo sie es dann wirklich klar machen können. Und ja, ich glaube weiter dran, Hoffenheim spielt Champions League in der kommenden Saison.
Ja, weil da hast du, anders als in Wolfsburg, ein Team, das funktioniert.
Total, ja, das siehst du daran, dass wenn sie mal in Führung gehen, dann verlieren sie das Spiel nicht mehr und es ist einfach irgendwie ein Team ohne die ganz großen Namen, die herausstechen, aber eben eine gute Mannschaft, die Ilster da einfach zusammengebaut hat. Hoffenheimer also im Abstiegskampf, das Zünglein an der Waage wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber eben ein großes Hindernis für den VfL Wolfsburg. Wir bleiben im Keller, denn da ist der 1. FC Köln auch nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, wieder so richtig beteiligt. Der HSV empfängt den 1. FC Köln am Samstagabend zum Topspiel. Die Hamburger schon sehr nah an der Rettung und Köln muss eben weiter wieder richtig zittern. Also der Trainer Lukas Kwasniok hat ja jetzt die Saison seines Clubs ja auch mit dem Tennismatch verglichen, hat gesagt, wir haben den ersten Satz 7-5 gewonnen, den zweiten deutlich 1-6 verloren und jetzt liegen wir Break hinten sozusagen und müssen jetzt einen Re-Break schaffen. Aber gelingt das beim HSV, ist die Frage.
Ich finde, was man so ein bisschen außer Acht lässt, auch ich in der Bewertung der Kölner aktuell, die haben halt gegen alle Teams oben gespielt jetzt zuletzt. Also natürlich war das jetzt nicht zu erwarten, 4 ihrer Spiele war gegen die Top 5. Dann hast du auch noch einfach Spielpech, was sie ja hatten gegen Dortmund. Und dann kann es halt mal gehen, jetzt kommen die Spiele, wo sie sagen können, okay, das ist gegen die direkte Konkurrenz und da können wir uns nochmal da unten so ein bisschen rausarbeiten. Und erinnerst du dich an das Hinspiel zwischen Köln und dem HSV? Dieses Verrückte mit den 2 Platzverweisen. 4-1 ist es dann, glaube ich, für die Kölner ausgegangen.
Ja, da war ich sogar im Stadion. Echt? Tatsächlich. Ja, da waren die Temperaturen bei den Vereinen eigentlich genau umgekehrt.
Ja, genau.
Da war Köln ja richtig gut drauf und bei Hamburg haben alle gesagt, das geht nicht gut, wir steigen wieder ab. Und jetzt hat sich der Wind so ein bisschen gedreht.
Ja, aber ich glaube, dass das dieses Spiel werden könnte für die Kölner, wo sich der Wind dann nochmal zurückdreht.
Aber ja, Fabio Vieira, du hast ja angesprochen, im Hinspiel hat er einen Platzverweis bekommen. Muss jetzt in dieser Woche das Training abbrechen, dann machen sie die HSV-Fans ein bisschen Sorgen, denn es ist ein ganz wichtiger Mann beim HSV, nach Vuškovic vielleicht sogar der zweitwichtigste. Trotzdem, ich meine, der HSV ist 9 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz, sie können da schon relativ entspannt reingehen, im Gegensatz zum 1. FC Köln, wo es ja immer wieder heißt, ist es jetzt das nächste Endspiel für Lukas Kwasniok. Angeblich stehen die Nachfolgelösungen schon parat, also Friedhelm Funkel ist tatsächlich wieder ein Name, der gehandelt wird, der Favorit soll aber René Wagner sein, der aktuelle Co-Trainer. Ich weiß es nicht. Das tut der Sache ja auch nichts Gutes, wenn schon irgendwie darüber spekuliert wird und der Trainer ist aber noch da.
Aber gefühlt hatte Lukas Kwasniok jetzt 25 Endspiele. Also es gab ja schon vor der Saison so ein bisschen Unruhe. Dann sind die Kölner viel besser gestartet, als man es erwartet hat. Dann hat er dadurch so ein bisschen Ruhe reingebracht. Dann hat man ihm auch verziehen, dass er so verrückte Startaufstellungen wählt, die er dann ja häufig in der Pause wieder korrigiert. Ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler nicht 100% hinter ihm stehen. Da gab es ja dann jetzt auch die Sache mit Kaminski, wo Lukas Kwasniok quasi gesagt hat, ich muss mich bei ihm entschuldigen. Ich hatte ihm eigentlich versprochen, dass er auf seiner Lieblingsposition links spielen darf. Und er musste ja gefühlt schon alles außer Torhüter spielen in dieser Saison. Mhm. Jetzt ist er zurück auf der Position. Also er macht auch vieles öffentlich, was andere Trainer vielleicht intern diskutieren würden mit den Spielern, dann wird natürlich sein Spieler drauf angesprochen, der sagt dann so, ja, was soll ich denn dazu sagen? Also natürlich nehme ich die Entschuldigung an. es ist sehr viel mehr Unruhe drin, finde ich, als drin sein müsste.
Das stimmt. Ja, Kaminski ist ein gutes Beispiel von einem Spieler, der vielleicht viel wichtiger ist als tatsächlich ein Elmaler, über den wir jede Woche reden. 7 Positionen hat er schon gespielt und jetzt dann, am besten ist er dann eben vorne, wenn er relativ weit offensiv spielt, hat schon 6 Tore gemacht in dieser Saison, in den 3 Jahren Wolfsburg davor zusammen 4. Mhm. Also er hat sich schon irgendwie weiterentwickelt. Allerdings, man muss auch Kwasniok zugutehalten, er muss natürlich auch immer wieder umbauen. Ne? Es sind immer wieder Spieler verletzt. Ja. Castro Montes fällt weiter aus, es gibt kein Comeback jetzt als Rechtsverteidiger. Sebulonsen ist vielleicht wieder dabei. Aber er hat ja gar keine andere Wahl, als ständig irgendwie was auszuprobieren.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch gerade die Ausfälle in der Defensive haben sich schon ziemlich gut kompensiert. Also das ist ja jetzt nicht so, als wären die ständig abgeschossen worden oder so. Also auch da hilft natürlich die Offensive, die gut funktioniert. Ja, er ist zum Umbauen gezwungen, aber ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, der macht einfach nur Sachen, um sie zu machen. Also, dass dann nicht der Plan dahinter steckt, okay, das ist der und der Gegner und da passen die Spieler am besten dazu, sondern, nö, ich will jetzt 2, 3 Änderungen, wo alle bei der Startaufstellung denken, was hat er sich denn da jetzt gedacht?
Vielleicht spielt aber auch Florian Kainz doch nochmal eine Rolle. Da wurde jetzt gesagt, oder er hat sein Karriereende bekannt gegeben nach der Saison. Er ist erst 33, finde ich irgendwie, warum spielt er nicht noch 1, 2 Jährchen? Hat in dieser Saison keine große Rolle gespielt, hat aber im Hinspiel tatsächlich auch ein Tor gemacht. Ja. So. Und vielleicht ist ja so ein Announcement dann ja auch nochmal irgendwie was, was dich beflügelt und wo du doch nochmal so ein bisschen mehr Input geben kannst, gerade in so einer Situation, als erfahrener Spieler im Abstiegskampf. Aber ich bin gespannt, wenn Köln da das Spiel verlieren sollte, dann haben wir auf jeden Fall die Trainerdiskussion.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die ist eh irgendwo im Hintergrund nach jedem Spiel gefühlt oder nach jedem zweiten. Und dann wird es halt richtig eng. Dann brauchst du vielleicht auch einfach einen Feuerwehrmann und niemanden, der ja so seine eigenen Ideen durchsetzen will.
Die Trainerdiskussion hinter sich haben schon Bremen und Mainz. Dass da nochmal neue dazukommen, glaube ich jetzt, stand jetzt erstmal nicht. Nee. Spielen am Sonntag gegeneinander. Bremen aktuell 1 Punkt vor Mainz. Beide sind irgendwie auch richtig gut drauf. Bei Mainz kommt jetzt die Conference League dazu. Ich glaube, das könnte ihnen jetzt wieder zum Verhängnis werden. Es war jetzt zuletzt eher ein bisschen entspannter, aber wenn jetzt da diese Doppelbelastung da reinkommt, es sei denn, sie scheiden direkt aus. Das kann natürlich sein. Das wäre vielleicht im Abstiegskampf sogar
Spiel
das Beste.
Kannst du ja nicht ausscheiden.
Nein, also 2 haben sie schon noch, das ist klar. Ja. Aber Sigmar Olmütz, weiß ich jetzt nicht. Also
kannte ich vorher ehrlicherweise nicht.
Doch, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich glaube nicht, dass hier zum Großkaliber im europäischen Fußball gehören.
Nee, und Urs Fischer hat ja auch so ein bisschen versucht, den Gegner, also die Favoritenrolle so ein bisschen wegzuschieben. Ich glaube aber, Mainz kann auch ein bisschen Energie da mitnehmen, wenn sie jetzt heute Abend 4-0 im Hinspiel gewinnen. Dann hast du halt so diese Euphorie, die Bremen ja nach den beiden Siegen in der Liga auch mitbringt.
Ganz genau. Also ich glaube, in Sachen Euphorie wird sich das nicht großartig unterscheiden. Also weil gerade die Bremer, das war ja wirklich ein deutlicher Sieg bei Union Berlin. Wo haben sie denn das auf einmal hergeholt? Ne?
Fragen Sie sich auch, also da gab es doch auch Interviews hinterher, wo sie irgendwie gesagt haben, ja und dieses 3-1, wir haben 4 gemacht.
Also Respekt vor Daniel Thun, der erstmal total ratlos wirkte, weil nichts funktionierte, beziehungsweise er die ersten Spiele verloren hat. Und jetzt hat er es doch irgendwie geschafft, einzelne Spiele auch doch wieder stärker zu machen. Puertas zum Beispiel ist jetzt auch einer, der gefährliche Standards bringt. Das haben wir auch häufig diskutiert, dass Bremen das nicht auf der Agenda hat.
Erstes Eckentor jetzt am Wochenende.
Und sowas ist eben wichtig, um dann auch mal Punkte zu holen. Sugawara wird von Thun oder wurde von Thun wieder irgendwie ein bisschen stärker gemacht. Das sind ja so wirklich Spieler, die schon eher hätten helfen können oder mehr hätten helfen können und wo er es jetzt irgendwie schafft, durch seine Art vielleicht auch da wieder was zu lösen. Und ich glaube, dass Bremen gegen Mainz tatsächlich jetzt auch für mich leicht favorisiert ist, eben weil Mainz, gut, die haben auch dieses 2-2 gegen Stuttgart geholt, das bringt auch ein bisschen Euphorie, weil das war jetzt auch nicht so richtig geplant. Aber Bremen mit dem Heimspiel, ich könnte mir vorstellen, die holen den 3. Sieg in Serie.
Ich glaube, es wird ein Unentschieden.
Gut, schauen wir uns an. Borussia Mönchengladbach gegen St. Pauli, auch ein direktes Duell im Abstiegskampf, am Freitagabend schon. Gladbach auch mittlerweile nur noch 1 Punkt vor der Relegation und da ist eben St. Pauli. Ich meine, wie hart das Rennen um die Relegation ist, das sieht man ja daran, dass St. Pauli mit der Zwischenbilanz eines Champions-League-Clubs trotzdem nur Drittletzter ist. Die haben 10 Punkte geholt aus den letzten 5 Spielen. Das ist Wahnsinn.
Ja, ist absolut Wahnsinn. Die sind ja dann am vergangenen Wochenende nochmal runtergerutscht, weil Bremen halt eben diesen Sprung gemacht hat. Da siehst du dann auch wieder, wie schnell es gehen kann. Also du brauchst halt einen Sieg, während die anderen nicht gewinnen zumindest und vielleicht nur einen Punkt holen oder gar keine. Und dann bist du auch ganz schnell wieder so weit oben, dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich es wieder in der eigenen Hand.
Aber den größeren Druck hat natürlich Gladbach als Heimteam, obwohl sie tabellarisch besser dastehen. Aber St. Pauli, ich glaube, die müssen gar nicht so viel nachdenken. Die Gladbacher schon, also da ist ein Sieg eigentlich Pflicht aufgrund der aktuellen Situation, aber da ist auch die Frage, wer schießt die Tore bei Borussia Mönchengladbach? Mhm. Erst 5 Tore in der Rückrunde, keiner hat weniger. Es müsste auch mal jemand anders als Tabakovic vielleicht ran. Und vor allem, Gladbach hat ja nicht viel Ballbesitz, aber jetzt im Heimspiel, weil St. Pauli auch noch kommt, die haben den nämlich auch nicht, ja, muss Gladbach irgendwie die Initiative ergreifen.
Gut, in der Hinrunde hatte Gladbach ja 4-0 gewonnen, das war so ein bisschen der Turnaround, ne? Also da stand Polanski damals auch schon wieder auf der Kippe. Und da ist es ihnen halt gelungen. Danach haben sie ja diese Miniserie gestartet. Wäre, glaube ich, jetzt nochmal vergleichbar, wenn sie dieses Spiel gewinnen sollten, dass du da dann halt das mitnimmst in die nächsten Spiele. Aber so wie St. Pauli aktuell drauf ist, kann ich es mir kaum vorstellen. Wobei man aber auch sagen muss, dass St. Pauli jetzt halt gegen andere Teams gespielt hat. Also gegen Teams, die oben stehen und die halt eine andere Herangehensweise hatten.
Ja, und Gladbach hat, du hast es gesagt, gegen die nächsten 5 Gegner hat Gladbach in der Hinrunde die Hälfte der bisherigen Punkte geholt. Aber das war ja auch eine andere Situation. Jetzt kommt sehr viel mehr Druck dazu. Eugen Polanski hat auch gesagt, jetzt kommen die Partien, in denen wir punkten müssen. Und er muss irgendwie kreativer werden, muss offensiv irgendwie gefährlicher werden. Deswegen ist schon die Frage, ist Florian Neuhaus wieder eine Option, der jetzt 5-mal nicht gespielt hat, der beim Hinspiel sehr viele Impulse gegeben hat. Vor allem, weil Rocco Reitz ja auch rot gesperrt ausfällt. Also das wäre eine Option. Ja, aber du hast gesagt, St. Pauli ist eben eine Mannschaft, die richtig gut drauf ist gerade.
Ja, vor allem haben die ja ihre defensiven Qualitäten einfach wieder entdeckt. Also die Offensive, klar, ist auch ein Faktor dafür, dass es jetzt aktuell besser läuft, aber kein anderes Team in der Liga ist aktuell so lange ohne Gegentor wie St. Pauli. Mhm. Und dann wird es halt echt schwierig, wenn du in der Offensive halt nur einen Spieler hast, der zuverlässig trifft.
Aber Saliakas und Sands fehlen bei St. Pauli. Das ist ein Problem.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja.
Hutonji möglicherweise aber auch wieder eine Option ist auf der Bank. Also das ist ja auch einer, der das Knipsen irgendwann mal gelernt hat. So, dann haben wir den Abstiegskampf hinter uns und sprechen noch über 2 Partien. Da geht es dann seit Wochen schon um Platz 7. Frankfurt und Freiburg streiten sich darum. Einer von beiden wird es wahrscheinlich werden. Freiburg spielt jetzt am Sonntag gegen Union Berlin. Mhm. Union Berlin ja eigentlich auch noch so ein bisschen im Abstiegskampf, ne? Also
im Erweiterten auf jeden Fall. Ja,
so richtig safe sind die auch
nicht. Die habe ich auch nicht da noch mit reinrutschen sehen.
Also 4 Punkte vor der Relegation, das ist irgendwie schon, ja, das ist schon gefährlich, finde ich.
Ja, du hast im Prinzip genug Teams dazwischen, dass du das relativ entspannt sehen kannst, weil die sich ja im Laufe der Saison auch noch irgendwo gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Aber ja, irgendwie
nach der Winterpause nur ein Sieg in 10 Spielen. Jetzt fehlen Querfeld und Andras Schäfer und bin der Meinung, sie müssen eigentlich schon da irgendwie in Freiburg ein Pünktchen holen, weil dann geht es zu den Bayern und dann kommen wichtige Spiele, dann haben sie St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg, also sie haben es schon auch noch irgendwie in der Hand, dann dafür klare Verhältnisse zu sorgen, aber in Freiburg ist natürlich super schwer, weil die ja mega heimstark sind, gut, die haben jetzt auch Europa League, wobei sie eigentlich nach der Europa League immer ein bisschen besser gepunktet haben als ohne Europa League vorher. Bin mal gespannt.
Ja, und gegen Leverkusen, das war ja auch echt ein starker Auftritt, den wir, glaube ich, alle so nicht erwartet haben. Also, ich glaube, alle 3 Tore waren nicht nach dem Standard, worauf man sie ja in den vergangenen Wochen eigentlich immer reduzieren konnte. Weil Standards gegen Union wird jetzt, glaube ich, auch ein bisschen schwierig.
Aber am Ende, wenn wir nochmal auf den Kampf um Platz 7 gucken, glaube ich, reicht es für Freiburg nicht, um an Frankfurt vorbeizuziehen. Frankfurt 1 Punkt vor Freiburg, jetzt am Samstag gegen Heidenheim. Ja, gut, da müssen wir ja gar nicht so groß drüber reden. Heidenheim haben wir schon abgeschrieben. Das ist ein Sieg natürlich Pflicht für Frankfurt.
Das auf jeden Fall. Und wenn man sich dann nochmal so an die Hinrunde erinnert, da haben die beiden sich ja mehr oder weniger gebettelt, wer die meisten Gegentore in der Liga fängt. Also das war ja mit Augsburg zusammen, war es immer einer von den 3, war die schlechteste Defensive der Liga. Und jetzt 2-mal hintereinander 0 gespielt, die Frankfurter. Also da hat Riera schon was verändert in dem Team.
Ja. Und in der Offensive kommen jetzt Ebnu Talib und Uzun, sind zumindest wieder im Training dabei. Uzun wahrscheinlich erst gegen Mainz wieder mit dabei, aber da haben sie dann wahrscheinlich auch wieder ein paar mehr Optionen. Ja, und Heidenheim noch gar nicht gewonnen in diesem Jahr. 10 Punkte hinterm rettenden Ufer. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch durch das Thema.
Ja, also ich finde nichts Positives mehr, was man sagen könnte, weil es einfach zu viel ist.
Haben sie selber ja auch schon eingesehen, hat der Trainer ja auch schon gesagt. Wir blicken zum Schluss noch in die 2. Liga. Da wird am Wochenende natürlich auch gespielt. 26. Spieltag, das Spitzenspiel am Sonntag. Schalke gegen Hannover 96, das ist 1. gegen 5. Hannover aktuell 5 Punkte hinter Schalke. Letztes Wochenende gab es für 96 ja die Niederlage gegen Fürth. Und ich sag mal so, wenn sie.
Übrigens, Fürth hatte ich auch schon zwischendrin abgeschrieben. Also vielleicht kann sich Heidenheim da irgendwie noch Tipps holen.
Ja, also ja, bei der Abstiegskampf in der zweiten Liga, der ist ja sowieso auch crazy. Also die letzten 7 Teams in der Tabelle sind innerhalb von 4 Punkten. Eintracht Braunschweig ist da auch mittendrin, hat jetzt nochmal einen Trainer gewechselt, so fürs Protokoll, für Heiner Backhaus übernimmt Lars Kornetka. Mhm. Und das erzähle ich deswegen, weil ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, dass das mein Kollege hier bei der Sportschau war, Lars Kornetka. Ja, der hat vor ganz, ganz vielen Jahren in meiner Redaktion gearbeitet und
hat jetzt seine erste Profistation als Trainer, ne?
Genau, und beweist, aus uns kann doch noch was werden.
Du, also ich möchte nicht Trainer in der Bundesliga sein, das ist mir zu unsicher.
Kommt auf den Verein an. Nochmal Blick nach oben, also Schalke, Hannover, sicherlich so das Spiel, was man sich angucken sollte, weil wenn Hannover es ernst meint mit dem Aufstieg, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, auf Schalke das auch nochmal zu zeigen. Mhm. Alle Spiele, ja, gerne. Ja,
und halt gut für die Teams dahinter, weil es können ja 3 wieder die Tabellenspitze erobern am Wochenende, ne? Oder sind es 4?
Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ja, aber also es ist oben und unten auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, das stimmt.
Gibt es alles zum Hören bei uns in der App, die erste Liga und die zweite Liga auch. Und
Paderborn könnt ihr übrigens auch, ja.
Dann noch ein Hinweis ganz zum Schluss. Diesen Podcast könnt ihr auch auf vielen Wegen hören und sehen. Jeder hat ja so seinen Lieblingspodcatcher. Am schönsten ist es übrigens in der ARD Audiothek, die jetzt hier aber nicht mehr so heißt. Mhm. So, deswegen sagen wir das. Da gab es oder gibt es gerade eine Renovierung. Die ARD Audiothek ist jetzt ARD Sounds. Und es lohnt sich wirklich sehr, da auch mal hinzugehen, weil da gibt es viele Podcasts auch vorab exklusiv zu hören und uns gibt es da natürlich auch. Also kleine Empfehlung für euch, da mal vorbeizugucken.
Yes, auf jeden Fall.
Und dann hören wir uns am Sonntag wieder oder am Montag bei der Rückschau auf das Bundesliga-Wochenende.
Bis bald.
Tschüss.